بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag, und zwar mit einer weiteren Krankheit des Herzens. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. Und diese Krankheit ist die Parteilichkeit oder auf Arabisch At-Ta'assub. Es ist eine Form des Fanatismus, und zwar in Sachen Zugehörigkeit, dass man aufgrund der Zugehörigkeit eben ungerecht ist oder die Wahrheit nicht anerkennt. Und obwohl die Wahrheit deutlich ist, lehnt man sie ab, weil man eben zu einer Gruppe, einem Volk oder irgendeine andere Gründe eben gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnte vor dieser Form des Fanatismus oder der Parteilichkeit. Eine Form wäre zum Beispiel Nationalismus. Ja, das wäre eine Form, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Die Definition von Ta'assub lautet das übermäßige Verharren in der Neigung und Parteinahme für etwas sowie dessen Verteidigung und Unterstützung mit Recht oder mit Unrecht. Also egal, ob wir Recht haben oder Unrecht haben, weil ich zu dieser Gruppe gehöre, bin ich dabei und verteidige ich, selbst wenn sie falsch liegen. Das ist gemeint mit Parteilichkeit. Und es kann auch darin bestehen, sich in übertriebener Weise gegen andere zu stellen. Also eine Form der Parteilichkeit oder eine Ausprägung ist, dass man andere, die nicht so sind wie man selbst, verunglimpft, verachtet oder also irgendwie negativ betrachtet. Allah Azza wa Jalla sagt: "Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu." So folgt nicht der Neigung, so dass ihr ungerecht handelt oder so dass ihr vom gerechten Handeln abweicht. Also Allah Azza wa Jalla hat hier Ursache und Wirkung erwähnt. Die Ursache ist die eigene Neigung. Und was ist die Wirkung? Das Resultat ist, dass man ungerecht ist. Ibn Kathir rahimahullah sagte, das heißt, lasst euch nicht durch Neigung, Parteilichkeit, Abneigung gegenüber den Menschen dazu bringen, die Gerechtigkeit in euren Angelegenheiten und Belangen aufzugeben, sondern haltet unter allen Umständen an der Gerechtigkeit fest. Das heißt, wenn du handelst, wenn du sprichst, ob er zu deiner Gruppe, Familie, Nation, egal was es ist, Verein, Moschee, es ist egal, ob er zu dir gehört oder nicht, darf nicht Maßstab sein für den Umgang und deine Haltung, sondern ob er richtig liegt, gemäß dem, was Allah gesagt hat und der Prophet, alaihi salatu wassalam, oder nicht. Das ist ausschlaggebend. Und Allah azza wa jalla sagte, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen den Fanatismus setzten, also diese Parteilichkeit, den Fanatismus der Unwissenheit. Das heißt also, das ist ein Beispiel. Damals, warum haben die Mekkaner an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgelehnt? Weil sie sagten, er will zum Beispiel jetzt andere Menschen so gleichstellen wie wir. Wie kann es sein, dass andere genauso einen Rang haben wie wir? Zum Beispiel damals gab es ja Sklaven. Und dass sie genauso vor Allah Azza wa Jalla Menschen sind mit Rechten, so wie die anderen? Oder warum haben die damaligen Juden ihn abgelehnt? Weil er nicht zu den Enkelkindern Ishaqs gehörte, alayhi salam, sondern von den Enkelkindern Ismails, alayhi salam. Das sind alles Formen der Parteilichkeit. Man lehnt die Wahrheit ab, weil er nicht zu mir gehört. Und das gibt es natürlich nicht nur bei den Kuffar damals, bei den Götzendienern, sondern gibt es auch bei den Muslimen heute, dass sie einiges an Wahrheit ablehnen. Warum? Weil die Wahrheit nicht von jemandem gekommen ist, die Information, dieser Ratschlag, der zu mir gehört, sondern zu einem anderen. Also lehne ich erst einmal ab, möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal sagte, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Also Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, dass es unterschiedliche Nationen gibt, unterschiedliche Völker gibt, und das wollte Allah, damit wir zusammenleben können. Die einigen kennen das, die anderen kennen das, die einen haben diese Eigenschaften, die anderen haben jene Eigenschaften. Und das führt dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Die Weisheit ist nicht, dass die einen denken, sie wären's und dass sie besser wären als die anderen, sondern was ist Maßstab der Güte? Die Gottesfürchtigkeit. Inna akramakum indallahi atqakum. Die Geehrtesten von euch bei Allah, oder der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Allah Azza wa Jal sagte auch in einer anderen Ayah, munibina ilayhi wattaquh wa aqimu s-salata wa la takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Und zwar sagte Allah Azza wa Jal, kehrt reuig zu ihm zurück, fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und gehört nicht zu den Götzendienern, zu denen, die ihre Religion spalteten und zu Gruppen wurden. Jede Gruppierung erfreut über das, was sie bei sich hat. Das bedeutet also, oder nehmen wir lieber die Aussage von Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, darin liegt eine Warnung an die Muslime vor ihrer Zersplitterung und Aufspaltung in Gruppen, wobei sich jede Gruppe fanatisch an das bindet, was sie an Wahrheit und Unwahrheit besitzt. Dass du an der Wahrheit festhältst, ist ja kein Problem, das sollst du ja machen. Das Problem ist, wann ist es fanatisch, wann ist es parteiisch oder parteilich, ja? Wenn du selbst bei der Unwahrheit, die dir deutlich wurde, jemand hat es nicht verstanden, dass es falsch ist, da kann er nichts dafür. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber nein, mir ist klar geworden, wir sind falsch. Aber das ist mir egal, weil wir zur Gruppe, Nation, Mannschaft, ist ja egal, was es ist. Weil ich dazu gehöre, sage ich die Unwahrheit und verteidige ich die Unwahrheit. Das ist Fanatismus. Er sagt also, wobei sich jede Gruppe fanatisch an das bindet, was sie an Wahrheit und Unwahrheit besitzt, so dass sie darin den Götzendienern in ihrer Spaltung ähneln. Also so wie damals die Polytheisten. Denn die Religion ist eine, der Gesandte ist einer und der Gott ist einer, subhanahu wa ta'ala. Wir sind alle Muslime, Wir beten einen einzigen Gott an und wir haben denselben Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Also warum denkst du, du wärst was Besseres? Aufgrund deiner Herkunft, Abstammung, Beruf. Ist ja egal. Es gibt Leute, die denken, nur weil sie zu einer Berufsgruppe gehören, sind sie besser als die anderen. Es ist egal, warum du andere verachtest. Egal, das Resultat ist, dass das eine Form des Ta'assub, also der Parteilichkeit ist. Die meisten religiösen Angelegenheiten sind unter den Gelehrten und Imamen Gegenstand des Konsens. Und die Glaubensbruderschaft hat Allah fest geschlossen und vollkommen verknüpft. Wie kann all dies aufgehoben werden und stattdessen Spaltung und Zwietracht unter den Muslimen auf Fragen gegründet werden, die verborgen oder strittige Nebenfragen sind, durch die manche einander für irregehend erklären und sich voneinander abgrenzen? Ist dies etwas anderes als eine der größten Einflüsterungen des Satans und eines seiner gewaltigsten Ziele, mit denen er den Muslimen eine Falle gestellt hat? Und ist das Bemühen, ihre Gemeinschaft zu einen und das auf diesem falschen Grundsatz beruhende Zerwürfnis zwischen ihnen zu beseitigen, nicht eines der vorzüglichsten Formen des Kampfes auf dem Weg Allahs und eine der besten Taten, die zu Allah näher bringen? Also worum geht's hier? Es geht darum, wenn wir Muslime sind, dann müssen wir wissen, das meiste ist bei uns Konsens, also von den Dingen, die grundlegend sind. Alle Muslime sagen, wir müssen fünfmal am Tag beten. Alle Muslime sagen, Salat al-Dhuhr sind 4 Raka'at. Alle Muslime sagen, Ruku' ist so, indem du sagst, Allahu Akbar und du verbeugst dich. Die Niederwerfung. Es gibt dann einige Feinheiten. Aber der Grundsatz, Ramadan ist Ramadan, Al-Hajj ist Hajj, Umrah ist Umrah. Die Umrundung der Kaaba wird 7-mal gemacht. Hijab ist Hijab, Alkohol ist verboten, Schweinefleisch ist verboten. Wir haben unzählige Gemeinsamkeiten. Dann gibt es natürlich auch viele Details, aber das ändert nichts an diesen Grundsätzen. Die 5 Säulen des Islams, die 6 Säulen des Iman, die Rechte und Pflichten gegenüber Eltern, gegenüber Nachbarn, das alles Konsens. Oder gibt es irgendeinen Muslim, der sagt, du musst nicht gut sein zu deinen Eltern oder du darfst deinen Nachbarn beklauen? So was gibt es nicht. So, wenn wir jetzt all das als Konsens haben, und das ist der Islam, der Islam. Denn es gibt Leute, die Liberalen und so weiter, die dann kommen und sagen, ja, diese Gebote sind einfach nur Interpretationen von Menschen. Nein, sind sie nicht. Ja, diese Nebenfrage, diese Detailfragen, gehen wir zuerst mit den Knien runter zum Sujud oder mit den Händen runter. Das sind Anstrengungen, Überlegungen. Aber dass wir beten müssen, das ist außer Frage. Dass Hijab Pflicht ist, ist außer Frage. Dass Alkohol verboten ist, Zins verboten ist, das steht gar nicht zur Debatte. Und genau das ist der Islam. Das heißt, wir haben einen Konsens, eine Basis, auf der wir aufbauen. Und das ist keine persönliche Meinung eines Gelehrten, wenn er sagt, wir müssen beten. Wenn er sagt, Schweinefleisch ist verboten. Wenn er sagt, uneheliche Beziehungen sind haram. Das ist nicht die persönliche Meinung von Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i. Das ist der Islam. Das müssen wir sehr uns vor Augen halten. Denn es gibt immer diese Unterstellung, ja, Koran ist schön und gut, aber die Gelehrten danach, Imam Abu Hanifa und Shafi'i und so weiter, die haben dann Dinge rein interpretiert in den Koran und in die Sunna. Ja, das ist ja nicht das, das ist nicht der Islam. Da sagen wir doch, der Konsens, wo es überhaupt keinen Muslim gibt auf dieser Welt, der was anderes gesagt hat, und zwar in Zeiten, die ausschlaggebend sind. Ja, nicht, dass heute jemand sagt, es gibt aber Liberale, die sagen, wir müssen nicht beten, wir müssen nicht fasten, du kannst machen, was du willst. Das ist ja nicht ausschlaggebend, sondern in der Zeit, der Sahaba, der Tabi'in, der Tabi'i-Tabi'in, in der Zeit dieser großartigen Gelehrten, gibt es keinen einzigen, der was anderes gesagt hat. Das ist der Islam, der einzige Islam, der richtige Islam. Und alles, was dem widerspricht, ist kein Islam. Das ist kein Ta'assub, also das ist keine Fanatismus, kein Fanatismus, Parteilichkeit. Warum? Ja, weil das Konsens ist. Da gibt es keine zwei Meinungen, wo ich sage, Wallah, ich gehöre zu dieser Gruppe und du gehörst zur anderen. Das ist nur eine Meinung. So, nebendran gibt es jetzt verschiedene Ansichten, wie ich mal gesagt habe, gerade gesagt habe, gehen wir beim Sujud, du sagst Allahu Akbar, gehst runter, zuerst mit den Knien oder mit den Händen, ist egal, Hauptsache du gehst mit Demut runter. Beides ist akzeptiert bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und dafür gibt es zahlreiche Belege. Das heißt, wenn ein Gelehrter, nicht ein Laie, wir sind nicht befugt, unabhängig von den Gelehrten, Gebote aus Koran und Sunna abzuleiten. Aber wenn die Großgelehrten sich angestrengt haben und in Koran und Sunna nachgeschaut haben und die Sahaba, die Fatawa, die Ansichten der Sahaba sich betrachtet haben und dann hat ein Urteil gefällt, ob er richtig liegt oder falsch, er wird belohnt. Sollen wir ihm im Fehler folgen? Nein, das nicht. Und wir dürfen ihn auch kritisieren, nicht wir Laien, sondern die Großgelehrten. Kritisieren sich gegenseitig, widerlegen sich gegenseitig, aber mit Respekt. Und doch ist nur eine Meinung richtig, auch wenn die andere Meinung trotzdem belohnt wird. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, wenn der Richter urteilt und richtig liegt, bekommt er zwei Belohnungen. Und wenn er urteilt und falsch liegt, bekommt er eine Belohnung, keine Sünde. Warum? Er hat nach bestem Wissen und Gewissen geurteilt. Er hat diese Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das heißt also, Shaitan will uns spalten aufgrund der Meinungsverschiedenheit. Hier natürlich müssen wir auch darauf hinweisen, dass der Konsens, so wie er in Fiqh-Fragen gilt, also wie bete ich, wie faste ich und so weiter, wie gebe ich Zakat, so ist er auch bindend in Aqida. Das heißt, alles, wo es einen Konsens gibt bei den Sahaba, sie sind ausschlaggebend, nicht, dass jemand später kommt und sagt, ich erfinde jetzt eine Meinung und hole so viele Leute, wie es nur geht, und dann habe ich auch eine Meinung. Das ist nicht ausschlaggebend, sondern der Konsens der Sahaba, radiyallahu anhum, und der Tabi'in und der Tabi'i-Tabi'in, diese drei goldenen Generationen, woher haben wir das? Ja, vom Propheten, alayhi salatu wassalam, er hat gesagt, die besten Menschen sind meine Generation, die danach, dann die danach. Drei Generationen hat er gesagt, das sind die besten. Und er hat uns gesagt, haltet euch an die Sunna, an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Und so weiter. Die Belege sind zahlreich, dass diese Generation Vorbild sind. So, wenn diese Generationen sich einig sind in der Aqida, darfst du auch nichts erfinden und ihnen widersprechen. Das heißt, das ist die Mauer. Das ist die Grenze. Was ist die Grenze? Konsens. Ijma. So, innerhalb dieser Mauer, ja, da ist egal, yani nicht ganz egal, indem jeder machen kann, was er will, sondern ich meine, solange es Meinungsunterschiede gibt, auch in Aqida-Fragen, zum Beispiel die Sahaba waren sich nicht einig in der Himmelsreise, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen oder hat er ihn nicht gesehen? Das ist kein Problem. Einige Sahaba haben gesagt, er hat ihn gesehen, andere haben gesagt, er hat ihn nicht gesehen. Zum Beispiel ein bestimmter Name Allahs. Ist das ein Name Allahs oder ist es kein Name Allahs? Der eine sagt, Al-Mu'izz ist ein Name Allahs. Der andere sagt, nee, es ist zwar eine Eigenschaft, ist aber kein Name Allahs. Das ist kein Problem. Das heißt, dieser Meinungsunterschied, das ist doch Aqida oder nicht? Aber es sind Meinungsunterschiede, die legitim sind. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, Allah ist nicht über dem Thron, da sagen wir, super, wer hat das gesagt von den Sahaba? Was haben wir gesagt, ist Maßstab? Sahaba, sehr schön, du behauptest jetzt, Allah ist nicht über dem Thron. Oder Allah ist überall. Super, wer hat das von den Sahaba gesagt? Abu Bakr, nein, Umar, nein, Uthman, nein, Ali, nein, und so weiter. 100.000 Sahaba, keiner hat es gesagt. Tut mir leid, ist falsch. So einfach ist das. Das ist kein Fanatismus, sondern das ist der Islam. Also, wir haben gesagt, der Islam ist was? Konsens. Ja, aber Sekunde mal, darf ich nicht eine Meinung erfinden? Nee, darfst du nicht. Wenn das weder ein Sahabi gesagt hat, noch ein Tabi'i gesagt hat, noch ein Tabi'i Tabi'i, die besten Generationen, Maßstab unserer Religion. Keiner hat's erfunden. Keiner hat's gesagt. Da kannst du doch nicht kommen und sagen, ich erfinde etwas. Denn die Erfindungen in der Religion, in den Anbetungen, Gottesdiensten und der Glaubenslehre sind verboten. Du kannst gerne ein neues Auto erfinden oder ein neues Handy, das kannst du, einen neuen Satellit. Aber du kannst nicht eine Aqida erfinden, Glaubenslehre. Du kannst nicht einen neuen Gottesdienst erfinden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das unterbunden und davor gewarnt, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer eine Tat vollzieht, die wir nicht aufgefordert haben, dessen Tat ist ungültig. Und er sagte, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wer etwas einführt in unsere Angelegenheit, also unsere Religion, was nicht dazu gehört, das ist ungültig von ihm. Das heißt, An-Nabi alayhi salatu wassalam hat uns vor diesem Bid'ah gewarnt. Also, es ist kein Fanatismus, wenn du sagst, ich halte mich an den Konsens und jeder, der dem Konsens widerspricht, ist falsch. Das ist, weil das ist die Grenze des Islams. Wir reden hier innerhalb dieser Mauer. Ja, wir haben eine Stadt, ja, da ist die Mauer. Innerhalb dieser Mauer, du bist Maliki, Hanafi, Shafi'i, Aqida ist sowieso gleich, ja, die Aqida der Sahaba. Das ist überhaupt kein Problem. Wa alaikum salam. Du bist Kurdisch, bin Araber oder Amaziri oder ist egal, was für eine Herkunft. Du hast dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe, du bist blond, rot, blauäugig. Das alles hat überhaupt nichts zu melden oder zu bedeuten bei Allah Jalla wa Ala. Al-Shaytan will nun, obwohl wir diese Mauer haben, das ist unsere Festung, die ist felsenfest. Er will, dass wir innerhalb der Stadt uns zusammenschlagen. Warum? Du siehst so aus, ich sehe so aus. Du folgst dem, ich folg dem. Ja, aber das sind doch alles anerkannte Gelehrte. Also müssen wir alles, was nicht dem Konsens widerspricht. Ja, also nicht, dass jemand sagt, okay, jeder kann erfinden, was er will. Nein, was nicht dem Konsens, Aqida und Fiqh widerspricht, sondern Themen sind, wo die Gelehrten, die anerkannten Gelehrten, begonnen bei den Sahaba, den Tabi'in, 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 und die ihnen richtig folgen, wo es keinen Konsens gab, mach dich locker. Kein Problem daraus, bitte mach. Du folgst natürlich dem Gelehrten deines Vertrauens, ich folge dem Gelehrten meines Vertrauens, und wir sind Brüder und Geschwister, so wie die vier Imame. Die vier Imame, Abu Hanifa und Shafi'i und, also der Reihenfolge, Abu Hanifa, Malik und Shafi'i und Ahmed, das ist ja die chronologische Reihenfolge. Sie alle haben die gleiche Aqida, abgesehen von einer Detailfrage, was Iman ist und so weiter, wegen Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Aber ansonsten haben sie die gleiche Aqida und im Fiqh haben sie unterschiedliche Ansichten. Imam Abu Hanifa war im Irak, Imam Malik war in Medina. Imam Shafi'i aus Gaza, möge Allah unseren Geschwistern dort beistehen, ist nach Mekka dort aufgewachsen, dann nach Medina zu Imam Malik, rahimahullah, war Schüler von Imam Malik. Dann wurde er Gelehrter, auf jeden Fall, alle Gelehrte waren ja in mehreren Ländern, also fast alle Imam Malik jetzt nicht, aber auf jeden Fall. So, dann ist er in den Irak, hat dort Schüler von Imam Abu Hanifa gefunden, Qadi Abu Yusuf, hat auch mit dem geredet, das sind jetzt Kollegen, ja. Ahmed ibn Hanbal war dort, hat gelernt bei Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Und wir reden von vier Rechtsschulen. Und keiner hat gesagt, wie kannst du es wagen, eine Rechtsschule und andere Ansichten zu haben? Nein. Das heißt, obwohl sie Schüler von anderen, von ihren Lehrern waren, haben sie ihnen widersprochen. Nicht aus Neigung, sondern aufgrund von Forschungen, Überlegungen, wissenschaftlichen Arbeiten. Imam Schafi'i selbst, das ist bekannt bei den Schafi'iten, hat den ersten, die alte Rechtsschule und die neue Rechtsschule. Als er nach Ägypten gegangen ist, hat er ein paar Ansichten geändert. Deswegen sagen sie, Imam Schafi'i sagte in der alten Rechtsschule oder er sagte in der neuen Rechtsschule. Also ein und derselbe Imam kann verschiedene Ansichten haben. Imam Ahmed kann zu ein und derselben Frage 5 Ansichten haben. Wie denn das? Macht er, was er will? Nein. Bei dem hat er die Fatwa gegeben, aufgrund eines Umstandes. Bei dem anderen hat er eine andere Fatwa gegeben, weil sein Umstand ein anderer war. Und so überliefern die Schüler, er hat mal das gesagt und hat aber auch mal das gesagt, aber er hat auch das gesagt. Bei dir ist es ja genauso. In einem Fall darfst du das, im anderen Fall darfst du es doch nicht. Ja, aber Sekunde mal, ich bin nur die gleiche Person. Ja, aber dein Zustand ist ein anderer. All das nicht nach Neigung, sondern nach Grundlagen des Islams. Aber wenn es also Meinungsunterschiede gibt, dürfen wir nicht fanatisch sein. Wenn du nicht das machst, was ich mache, bist du schlecht. Das ist auf keinen Fall erlaubt im Islam. Es wurde gesagt, gewiss Iblis wurde vom Fanatismus ergriffen. So rühmte er sich gegenüber Adam aufgrund seiner Schöpfung und verhielt sich fanatisch wegen seines Ursprungs. So ist der Feind Allahs der Imam der Fanatiker, also Anführer. Dieser Iblis ist der Anführer und Vorbild für alle Fanatiker, die nach ihm kamen, und der Vorläufer der Hochmütigen, der das Fundament des Fanatismus gelegt hat. Also Iblis war fanatisch aufgrund seiner Herkunft. Also jeder Nationalist macht genau das Gleiche wie Iblis. Ich bin aus Feuer. Ich komme aus dem Land XY. Ich gehöre zur Berufsgruppe XY. Genau, nur die Wörter haben sich geändert. Aber die Art und Weise ist die gleiche. Ich bin besser als er. Khair inshallah. Warum? Weil meine Herkunft besser ist als seine. Das spielt überhaupt keine Rolle bei Allah tabaraka wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, gewiss, Allah subhanahu wa ta'ala oder azza wa jal hat von euch den Hochmut der Unwissenheit und ihren Stolz, also der Jahiliyyah, Hochmut der Jahiliyyah, also der vorislamischen Zeit, und ihren Stolz auf die Vorfahren beseitigt. Es gibt nur einen gottesfürchtigen Gläubigen und einen frevelhaften Unglücklichen. Also, was ist der einzige Unterschied? Gottesfürchtig, nicht gottesfürchtig. Das ist der einzige Unterschied. Aber woher du kommst, wie groß du bist, das ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Al-Qari sagte, mit den Worten, Allah hat das beseitigt, ist gemeint, er hat es entfernt und aufgehoben. Also es gilt nicht mehr. Früher, die Mekkaner in der vorislamischen Zeit, das war ein Gesetz. Ja? Wenn er aus einer bestimmten Familie kommt, hat er mehr Anrecht. Platz machen, hier bin ich. Warum? Ja, ich gehöre zur Familie XY. Das wurde aufgehoben vom Islam. Den Hochmut der Jahiliyyah bedeutet also, dass sie stolz waren aufgrund von Dingen, die überhaupt nicht ausschlaggebend sind. Du darfst gerne stolz sein auf deine guten Taten. Was heißt stolz? Also dich freuen, Alhamdulillah, dass Allah mich recht geleitet hat, etwas Gutes zu tun. Nicht hochmütig. Stolz bedeutet nicht Hochmut. Stolz bedeutet, ich bin froh. So, du bist froh, ein Außerirdischer zu sein. Ja, und jetzt, warum? Was ist daran so besonders jetzt, dass du so froh bist? Hat überhaupt keine Rolle bei Allah, tabaraka wa ta'ala. Dein Land, deine Blutgruppe, das ist dein, was weiß ich was, überhaupt nicht ausschlaggebend. Sondern das Einzige ist Gottes Furcht. Abu Nadra sagte, jemand, der die Predigt des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, inmitten der Tage des Tashriq. Tashriq sind ja die Tage nach Eid, also Opferfest, ja, bei der Hajj. Er hörte die Predigt des Propheten a.s.w. und dieser berichtete mir, dass er sagte, O ihr Menschen, wahrlich, euer Herr ist einer, euer Vater ist einer, also Adam a.s. Wahrlich, es gibt keinen Vorzug eines Arabers gegenüber einem Nicht-Araber und keinen Vorzug eines Nicht-Arabers gegenüber einem Araber, keinen eines Roten gegenüber einem Schwarzen und keinen eines Schwarzen gegenüber einem Roten, außer durch Gottes Furcht. Das ist der Maßstab bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und Jabir ibn Abdullah radiallahu an sagte, wir waren auf einem Feldzug, da trat ein Mann von den Auswanderern einem anderen Mann von den Ansar. Also jemand trat auf einen anderen, Muhajirun und Ansar, also die Mekkaner, die geflüchtet sind nach Medina und die Medinenser, die die Mekkaner aufgenommen haben. So, die waren jetzt zusammen in einem Feldzug, ja, in einem Krieg. Und der eine hat den anderen verletzt oder ihm etwas getan. Dieser Ansari, also von den Ansar, sagte, O ihr Ansar. Und der Muhajir sagte, O ihr Muhajirun. Da hörte es der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und sagte, was ist das für ein Ruf der Jahiliyya? Wie, oh ihr Ansar kommt her, oh ihr Muhajirun kommt her. Was, obwohl das edle Begriffe sind. Allah Azza wa Jal benutzt diese Begriffe im Koran, Muhajirun wal Ansar. Aber es wurde hier für was benutzt? Aufgrund der Parteilichkeit, nicht aufgrund der Religiosität. Ja, bitte? Spaltung, jazakallahu khairan. Ja, und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das kritisiert. Sie sagten, ein Mann von den Auswanderern trat einen Mann von den Helfern, also Ansar. Dieser Ansari sagte, O ihr Ansar, und der Muhajir sagte, O ihr Muhajirun, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lasst es, denn es ist übelriechend. Fa'innaha muntina. Was ist übelriechend? Diese Form des Nationalismus. Ja? Oh, wir Araber, wir Türken, Kurden, Afghanen, Allahu alam, ist ja egal was. Ja? In der islamischen Geschichte haben alle mitgemacht. Walillahi alhamdu wal minna. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war Araber und die Sahaba waren Araber. Dann über 1000 oder fast 1000 Jahre waren es die Türken und Turkmenen und Kurden, ja, also diese Gebiete, die das Islamische Reich verwaltet haben, ja, die mit den Seldschuken und so weiter bis zum Osmanischen Reich. Die großen Hadith-Gelehrten waren alles Perser, Al-Bukhari, Imam Muslim, Tirmidhi, Nasa'i und ja. Wir alle haben den Islam nach vorne gebracht, egal was für eine Nationalität du hast. Sheikh al-Albani, rahimahullah, ist Albaner. Das ist doch egal, aus welchem Land du kommst. Wichtig ist, was hast du für einen Beitrag geleistet für diese Umma. Und deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass solche Nationalität, dieser Nationalismus eine Rolle spielt. Aber leider wird dieser geschürt, zum Beispiel im Fußball. Schaut euch an die Fußballspiele und schaut euch an. Du kannst sagen, also vielleicht sagst du, nein, astaghfirullah, ich bin nicht so. Ja, jazakallahu khairan. Aber schau dir mal aber Tausende von Leuten an, wie sie sich verhalten, wie sie sich schlagen. Muslime, ein muslimisches Land gegen ein anderes Muslim und Beleidigung und was. Das zeigt, wir sind krank. Wir sind immer noch krank, wegen einem Spiel, ein Ball, 22 Leute rennen hinter einem Ball. Und dann denken wir, das ist Krieg und ich muss jetzt mit meinem Land sein. Du kannst ja gerne froh sein, dass dein Land ein Tor geschossen hat, aber das erlaubt dir nicht, den anderen zu beleidigen, zu verspotten oder noch schlimmer dann anzugreifen, zu schlagen, Dinge zu zerstören, so wie diese Hooligans es machen. Das zeigt, wir sind krank. Oder in den Kommentaren in Instagram, wenn du da anschaust, was da los ist, sagst, A'udhu billah. Ja. Auf jeden Fall, An-Nawawi rahimahullah sagte, der Ruf der Jahiliyyah, dass er es mit als Ruf der Jahiliyyah bezeichnet, ist Ausdruck seiner Abneigung dagegen, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr ibn Ayyash sagte zur Erläuterung des Kennzeichens dessen, der der Sunna folgt. Jemand, der den Islam verstanden hat und dem Weg des Propheten, alayhi salatu wassalam, folgt. Was sind seine Eigenschaften? Er sagt, der Sunni, also der Sunna folgt, ist derjenige, der, wenn die Neigungen erwähnt werden, sich keiner von ihnen fanatisch verschreibt. Also, wenn es Fehler gibt, falsche Ansichten, dann musst du gerecht sein. وَإِنْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Und wenn ihr sprecht, dann seid gerecht. Nicht wegen meiner Familie, wegen meiner Nationalität und so weiter, vertusche ich die Wahrheit. Ja, er gehörte zu mir, dann hast du was gesehen? Nö, gab's was? Und du hast genau gesehen, was los ist. Sondern du musst gerecht sein. Al-Ghazali, rahimahullah, sagte, dies ist die Gewohnheit Schwacher, also diejenigen, die schwach im Verstand sind, sie erkennen die Wahrheit anhand der Menschen, nicht die Menschen anhand der Wahrheit. Das ist eine wichtige Regel. Wir erkennen die Wahrheit anhand der Beweise, nicht anhand der Personen. Nee, der muss richtig liegen. Warum? Ja, das Landsmann, das Mitarbeiter von meiner Firma, der muss richtig. Was sagt die Beweislage? Ja, gut, die Beweislage sieht schlecht aus. Aber das geht nicht. Der gehört zu mir, der muss richtig liegen. So funktioniert es nicht. Die Wahrheit wird nicht erkannt aufgrund der Person. Die Wahrheit wird erkannt aufgrund der Beweise. Also lass dich nicht blenden von deiner Zuneigung zu einem Menschen, sondern sei gerecht. Du sollst ja aber nicht zu deinen Landsleuten oder Mitarbeitern oder egal wer, zu deiner Fußballmannschaft ungerecht sein. Nein, nein, weder so noch so ungerecht. Aber leider gibt es sehr viele, die aufgrund von Zuneigung, Familienbande und so weiter sogar so weit gehen, dass sie töten. Der weiß ganz genau, seine eigene Familie ist falsch, ist mir egal, Rache, möge Allah uns bewahren. Ja. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, was den Fanatismus für irgendeine Angelegenheit oder ohne Rechtleitung von Allah betrifft, so gehört er zu den Taten der Unwissenheit. Und zwar eine Form des Fanatismus ist, der Fanatismus bezüglich der Fiqh-Schulen. Das heißt also, der Hanafi ist fanatisch und der Maliki ist fanatisch. Nicht jeder, ja, aber sowas gab es in der islamischen Zeit, also in der islamischen Geschichte. So sagte zum Beispiel jemand über seine Rechtsschule, und er war Hanafite, er sagte, dass der Fluch des Herrn in der Anzahl der Sandkörner, also so viel Sandkörner wie es gibt, so viele Fluche sollen diesen Menschen treffen, der die Aussage Abu Hanifas zurückweist. Ja Latif, ja Rabbi. Warum das? Warum macht er so ein Dua? Das ist fanatisch. Imam Abu Hanifa ist ein gewaltiger Imam, aber trotzdem ist es kein Prophet. Und nicht wir Winzlinge kritisieren Imam Abu Hanifa, sondern die großen Gelehrten, weil ein großer Gelehrter, ja, und es gibt ja selbst Hanafitische, Abu Yusuf, der Richter Abu Yusuf, hat in einigen Sachen Imam Abu Hanifa widersprochen. Ist er jetzt verflucht deswegen? Das ist eine Form. Ebenso, Abu Ismail Ansari war Hanbalite, und es wurde berichtet, dass er sagte, er sei Hanbalite, solange er lebe, und wenn er sterbe, sei seine Empfehlung an die Menschen, sie sollen möglichst alle Hanbaliten werden. Gut, du kannst ja gerne sagen, Hanbalitische Rechtsschule ist toll und so, aber die ganze Welt muss nicht Hanbalitisch werden. Dieser Streit ging so weit, wie berichtet wurde, dass einige gesagt haben, das Gebet hinter einem anderen ist ungültig. Also zum Beispiel Hanafite hinter Shafi'i oder Shafi'i hinter Maliki oder sowas ähnliches. Und zwar wurde berichtet, Ibn al-Humam überlieferte, dass Abu al-Yusr sagte, die Gefolgschaft eines Hanafiten hinter einem Shafi'iten sei nicht zulässig. Also, dass ein Hanafite hinter einem Shafi'i betet, ist nicht erlaubt. Einige von ihnen, wie Qadi Khan, schränkten die Zulässigkeit ein und machten sie davon abhängig, dass der Betreffende nicht fanatisch sei, nicht am Glauben zweifle und in den Streitpunkten Vorsicht walten lasse. Die Schafi'iten reagierten auf diese hanafitischen Angriffe, indem sie Bücher verfassten, in denen sie die hanafitische Rechtsschule herabsetzten. Ja, das war dann eine Schlammschlacht unter den Rechtsschulen. Natürlich nicht die, alle sind so, ja, also einige, aber das gab es, düstere Zeiten in der islamischen Geschichte. Wie weit ging das? Und zwar, es ging so weit, das Verbot der Eheschließung mit Schafi'iten. Und zwar ging es so weit, dass einer, Ibn Ujaim al-Hanafi, sagte über das Verbot der Eheschließung mit den Schafi'iten, das ist nichts anderes als reiner Fanatismus. Andere sagten sogar, also unter den Rechtsschulen, hat einer gesagt, die Ehe des Hanafiten mit einer schafi'itischen Frau ist erlaubt, analog, der macht jetzt der Beleg, wie kommt er zum Beleg, analog zur Ehe mit einer Christin. Yani, weil Allah erlaubt hat, eine Christin zu heiraten, da können wir sagen, okay, andere Madhab darf sie auch heiraten. Subhanallah. Yani, die Christin, die Ehe mit der Christin ist yani die Grundlage, damit wir gucken, ob wir eine von einer anderen Rechtsschule heiraten können oder nicht. Es gab diese Zeiten und diese Zeiten waren lange, nicht nur kurz. Und zwar Al-Hamawi sagt in seiner Beschreibung der Stadt Asfahan, dass Zerstörung sich zu jener Zeit und schon zuvor in ihren Gegenden ausgebreitet habe, wegen der vielen Unruhen, des Fanatismus zwischen den Schafi'iten und Hanafiten und der anhaltenden Kämpfe zwischen den beiden Parteien. Jedes Mal, wenn eine Gruppe die Oberhand gewann, plünderte sie das Viertel der anderen, brannte es nieder und zerstörte es, ohne dabei Rücksicht auf Schutzverträge oder Verpflichtungen zu nehmen. Das war nicht nur Hanafi Shafi, auch Shafi'i Maliki. Imam Shafi'i, rahimahullah, als er nach Ägypten ging, waren die Ägypter sehr viele von den Malikiten. Und die einige von den Malikiten haben Imam Shafi'i zusammengeschlagen. Yani, sowas gab es in verschiedensten Konstellationen. Hanbaliten, nicht Hanbaliten, Junge, da. Und Alhamdulillah sind wir raus aus dieser finsteren Zeit. Aber es gibt Leute heute, die wollen zurück. Du darfst nicht hinter dem beten. Der streicht über Stoffsocken, darfst nicht hinter ihm beten. Solange er einer Ansicht der Gelehrten folgt, Sahaba, die das getan haben, wie kannst du sagen, sein Gebet ist ungültig? Als die Sahaba, radiallahu anhum, nach Bani Qurayza gehen sollten, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, betet Asr erst in Bani Qurayza, ein Stamm. Ein jüdischer Stamm. Auf dem Weg dorthin ist die Asr-Zeit eingetreten. Da haben einige Sahaba gesagt, wir müssen beten. Die anderen sagten, Sekunde mal, wie ihr müsst beten. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, betet Asr erst in Bani Qurayza, wir sind noch nicht dort. Da haben die einen gesagt, ja, der meinte doch nur, macht mal schnell, sodass ihr noch vor Asr in Bani Qurayza seid. Aber er meinte nicht, wir sollen wirklich erst dort beten. Der hat nur gemeint, wir sollen schneller machen. Also haben eine Gruppe gebetet auf dem Weg. Die anderen haben gewartet, bis sie in Bani Qurayza waren. Als sie nun zurückgekommen sind zum Propheten a.s., haben sie ihm das erklärt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat keine der beiden Gruppen getadelt. Er hat nicht gesagt, ihr könnt ihr nur, warum habt ihr das und warum habt ihr nicht gebetet? Warum habt ihr gebetet? Ich habe euch gesagt, Heißt es, beide haben Recht? Nein, aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, beide haben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erläutern. Sie sind zu zwei Ergebnissen gekommen, beide werden belohnt, wie bereits gesagt beim Hadith, wenn der Richter urteilt und richtig liegt oder eben falsch liegt, in beiden Fällen wird er belohnt, nur wenn er richtig liegt, bekommt er zwei Belohnungen. Dürfen wir also Sachen erfinden, die kein Mensch vorher gesagt hat? Nein. Eine sehr wichtige Regel. Nochmal zu dieser Mauer, dem Konsens. Wenn der Konsens, also alle sich einig sind, haben wir einen Konsens aufgrund dieser Sache. Alle Muslime sagen, Gebet ist Pflicht, Hijab ist Pflicht, Alkohol ist verboten. Das ist eine Form des Konsens. Eine weitere wichtige Form des Konsens, wenn die Sahaba oder Tabi'in, 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 diese drei goldenen Generationen, zwei Meinungen haben, die einen haben gesagt, wir machen es so, die anderen haben gesagt, wir machen es so, dann ist das ein Konsens, dass es keine dritte Meinung gibt. Weil die Menschen werden nicht klüger sein als alle Sahaba zusammen und alle Tabi'in zusammen und alle Tabi'in zusammen, dass sie sagen, nee, die Eier kann man noch auf dritte Art und Weise verstehen. Das ist unmöglich. Das heißt, jede mögliche Interpretation gab es bereits bei den Sahaba, Tabi'in und Tabi'in, Tabi'in. Wenn du jetzt sagst, wisst ihr was? Ich habe noch eine Ansicht. Dann widerspricht das dem Konsens. Was für ein Konsens? Aber die Sahaba haben doch zwei Ansichten oder eben drei Ansichten oder vier Ansichten. Dass du mit einer zusätzlichen, mit der fünften kommst, widerspricht dem Konsens, dass es nur vier Meinungen geben kann. Dass es eben nur drei Meinungen geben kann. Also kann keiner eine Meinung erfinden, die vorher nicht vorhanden war. Eine sehr, sehr wichtige Regel, weil, wie gesagt, die Liberalen sagen, okay, guckt mal, Konsens, alles klar, wir sind, Konsens lassen wir mal beiseite. Gucken wir mal, die Sahaba haben zwei Meinungen. Weißt du was, ich habe eine dritte. Darfst du nicht. Denn du bist nicht klüger und nicht wissender und nicht schlauer als alle Sahaba und Tabi'in und Tabi'in, Tabi'in, sodass du die Ayah nochmal anders interpretieren kannst. Ebenso fanatisch war, dass es in den Moscheen vier Imame gab für ein und dasselbe Gebet. Also der Hanafite betet nicht hinter dem Schäfer, also zum Beispiel Salat al-Isha, man Adhan, so, und jetzt geh du dorthin und der geht dorthin und der geht dorthin. Vier Gebetskanzeln oder Nischen, meine ich. Und so war das in Mekka und in anderen Jam' al-Umawi in Syrien gibt's diese oder gab's auch diese und in anderen Ländern. Ja. Das, Alhamdulillah, haben wir nicht mehr. Wallah alhamdu wal minna. Aber wie gesagt, es gibt wieder diese Aufrufe, du musst dich an einen Madhab halten und wehe dir, du folgst einem anderen, dieser andere Madhab ist falsch und du darfst nicht beten. Es gibt Leute, wie ich gerade gesagt habe, die sagen, wer hinter jemandem betet, der über Stoffsocken, Ledersocken ist Konsens, ja. Aber Stoffsocken streicht, dem sein Gebet ist ungültig. Warum denn das? Er folgt doch einem Gelehrten. Er folgt, 12 oder 13 Sahabe haben das getan. Sind das alles Unwissende? Die haben nichts verstanden? Du musst ihnen nicht folgen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich habe ja nicht gesagt, du musst das machen. Du sagst, nein, unserem Madhab dürfen wir nicht. Okay, sehr schön, mach's nicht. Aber heißt das, du darfst nicht hinter jemandem beten, der sagt, nach unserem Verständnis und Interpretation der Belege ist es erlaubt? Also dieser Fanatismus ist sowohl in weltlichen Angelegenheiten, Nationalismus und so weiter, als auch in religiösen Angelegenheiten. Aber noch einmal, es geht nicht darum, dass wir sagen, es gibt keinen Rahmen. Es gibt keine Mauer. Doch, die gibt es und das ist der Konsens. Aber wir reden hier von Meinungsunterschieden innerhalb dieser Mauer. Oder von Meinungsunterschieden, die überhaupt keine Relevanz haben für die Religion. Wie gesagt, Hautfarbe, Nationalität und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeglicher Form des Fanatismus bewahren. Möge Allah uns davor bewahren, unseren Neigungen zu folgen. Wa sallallahumma wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.